Vielen Dank. Es ist schön, hier mit euch zu sein, gemeinsam zu singen und uns zu erfreuen, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Ich finde es auch immer wieder spannend, wie viel wir aus den Kindergeschichten lernen können. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann stellen wir fest, dass am Anfang alles vollkommen war. Gott hat die Welt geschaffen. Und es war perfekt. Es gab kein Leid, keine Sorgen, keine Not, keinen Streit. Wir stellen aber fest, dass etwas geschehen ist, dass durch den Sündenfall, dass letztendlich all das Leid, der Streit, die Not hineingekommen ist. Und das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Wenn wir am Ende der Bibel aufschlagen, in den letzten Kapiteln der Offenbarung, dann sehen wir, dass hier eine neue Welt zu sehen ist. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu. Gott hat die Welt wiederhergestellt. Eine Welt, in der es keinen Schmerz, keine Krankheiten, kein Leid mehr gibt. Und so wie der kleine Elefant lernen musste, dass nicht alle Dinge gut und schön sind, so wie der kleine Elefant auch feststellen musste, dass es auch Notzeiten gibt, wo man müde wird, wo die Kraft einem ausgeht, so müssen auch wir feststellen, dass wir in diesem großen Konflikt auf verschiedenste Art und Weise mit betroffen sind. Es können körperliche Nöte sein, es können Krankheiten sein, es kann der Mangel an finanziellen Mitteln sein, es können aber auch seelische Nöte sein. Aber, so wie der kleine Elefant nicht alleine war, so dürfen auch wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir haben jemanden, der den Weg kennt, der weiß, wohin man gehen muss, damit man Futter bekommt, damit man Speise bekommt und nicht verendet. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam anschauen, wo wir uns denn eigentlich befinden in der Bibel. Offensichtlich befinden wir uns nicht am Anfang der Geschichte. Es ist auch offensichtlich für uns, dass wir uns nicht am Ende befinden, denn wenn wir um uns herum schauen, können wir nicht sagen, dass alles wieder sehr gut ist. Oder etwa doch, können wir nicht. Wir wollen uns heute die Frage stellen, wo wir uns befinden. Und die Antwort finden wir in Matthäus Kapitel 24. In Matthäus Kapitel 24 berichtet Jesus von den Zeichen der Endzeit. Er berichtet letztendlich, wie dieser große Konflikt, der entstanden ist, in dem Jesus mit seinen Engeln und Luzifer, der gefallene Engel, mit seinen Anhängern, mit den Engeln, gegeneinander kämpfen und wie dieser Konflikt letztendlich zu einem Höhepunkt kommt. Aber das Schöne ist, dass, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dass wir wissen können, wie das Ende sein wird. Gott wird die Dinge wieder gut und sogar sehr gut machen. Aber auf diesem Weg ist es notwendig, so wie der kleine Elefant letztendlich der Mutter oder dem Vater folgen musste, so ist es auch für uns notwendig, dass wir nicht alleine sind in unseren Entscheidungen, wo es denn lang geht. Und Jesus in seiner Voraussicht, in seiner Liebe, hat uns Warnungen gegeben. Bevor wir in der Bibel lesen, wie ihr es kennt, ist es meine Gewohnheit, dass ich noch einmal bete. Ich möchte euch einladen, dass wir noch einmal unseren Kopf neigen und noch einmal ein Gebet sprechen, damit wir auch alles gut verstehen, was die Bibel uns sagt. Unser lieber Vater, wir danken dir noch einmal für diesen Tag. Danke für das Privileg des Gebets. Danke, dass wir immer mit dir verbunden sein können durch das Gebet. Danke für dein wunderbares Wort, das uns Klarheit schafft bei dieser Wüstenwanderung. Danke, dass du uns ans Ziel bringen möchtest. Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du alles Störende aus unseren Herzen hinwegnimmst. Schenk uns demütige Herzen, schenk uns Herzen, die aufnahmebereit sind, um zu hören und zu tun, was dein guter Wille ist, damit wir am Ziel, ja in diesem fruchtbaren Land ankommen. Bitte führe und leite du alles, sei mit dem Heiligen Geist bei uns und schenk, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Wir sind in Matthäus Kapitel 24. Jesus hat davor in der Synagoge, wenn man heute sagen würde, in der Gemeinde, in der Kirche gelehrt. Und er geht nun hinaus und wir lesen ab Vers 1. Matthäus Kapitel 24 ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihm die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was wird das Zeichen deiner Ankunft und Vollendung des Zeitalters sein? Das heißt, Jesus sagt, dieser wunderschöne Tempel, den wir damals hatten, der wird abgebrochen, der wird abgerissen, er wird nicht bestehen bleiben. Und für die Jünger, für die Juden damals, das war etwas so Wichtiges, so Fundamentales. Sie sagen, wenn das passiert, dann muss das Ende kommen. Und sie fragen ihn also, wann wird der Tempel zerstört und wann wird letztendlich das Ende kommen? Was wird das Zeichen deiner Ankunft sein? Sie stellen ihm also zwei Fragen und Jesus, was er macht, ist, er kombiniert seine Antwort, er antwortet auf beide Fragen. Die Jünger fragen ihn also, wann wird diese irdische Zeit zu Ende sein? Jesus in Vers 4 antwortet und spricht zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe oder irreleite, täusche. Vers 5. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Es ist interessant, dass Jesus als allererstes sagt, lasst euch nicht verführen. Wenn man in diesem Kapitel weiterliest, in Vers 6, dann lesen wir von den Kriegen und Kriegsgerüchten. In Vers 7, dann sehen wir, dass eine Nation gegen die andere sich erheben wird. Wenn wir heute die Zeitungen aufschlagen, sehen wir das nicht. In Vers 7 heißt es, dass es Hungersnöte geben wird und Erdbeben da und dort, also nicht überall, aber wir werden davon hören, es wird diese Dinge geben. Vers 8 gibt uns aber eine wunderbare Erkenntnis, denn viele Menschen sagen, ja gut, Kriege gab es ja schon immer, Hungersnöte gab es ja auch immer wieder. Aber hier fügt Jesus etwas hinzu, er sagt in Vers 8, all dies aber ist der Anfang der Wehen, das heißt, er vergleicht die Endzeit mit den Wehen einer Frau. Die Frage ist an die Frauen, die Mütter. Werden die Wehen mit der Zeit leichter oder werden sie schlimmer? Hat man in der Zwischenzeit auch mal eine kleine Verschnaufpause? Ja? Es ist spannend. Wir haben einen Vortrag gehabt. Wir haben uns angeschaut, wir haben uns die Statistiken der Münchner Rückversicherung angeschaut. Und zwar wie die Münchner Rückversicherung ist eine Versicherung für die Versicherungen. Das heißt, wir sehen, dass die Ausgaben für die Schäden, die entstehen, etwa diesen Kurvenverlauf haben. Das heißt, sie steigen an, sinken leicht, steigen wieder hoch und immer weiter. Faszinierend. Wir können das, was Jesus gesagt hat, heute in unserer Zeit sehen. In Vers 11 heißt es, dass viele falsche Propheten aufstehen werden, dass letztendlich die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird in Vers 12. Aber Jesus sagt auch in Vers 14, dass das Evangelium des Reiches gepredigt wird zum Zeugnis allen Menschen. Das heißt, er sagt, es wird eine Gruppe von Menschen geben, die in all diesen Schwierigkeiten, in diesen Nöten, Jesus so treu sein werden, dass sie ein Zeugnis des Evangeliums sein werden in ihrem Leben. Ist es nicht mutmachend? Dass Jesus sagt, es wird eine Gruppe von Menschen geben, die treu sein wird. Aber ich möchte gerne mit euch heute nicht so sehr auf die einzelnen Ereignisse eingehen. Ich möchte mit euch auf Vers 4 eingehen. Denn dieser Vers ist mir ganz besonders wichtig geworden in den letzten Wochen. Jesus spricht hier, seht zu, dass euch niemand verführe. In manchen, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, ich habe sie bewusst gewählt, weil in manch anderer Übersetzung steht drin, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. In meinem persönlichen Bibelstudium bevorzuge ich die englische Bibel, die King James, und die sagt, let no man deceive you. Lasst keinen Menschen euch verführen. In Vers 24 lesen wir, dass letztendlich die Verführungen so weit überhand nehmen werden, dass es sogar möglich wäre, die Auserwählten Gottes zu verführen. Deswegen bedeutet das für uns, dass wir wachsam sein müssen. Jesus sagt also, seht zu, dass euch niemand verführe, irreführe oder täusche. Und das ist die erste Warnung. Die erste Warnung Jesu sind die Verführungen. Vor wem warnt Jesus hier seine Jünger? Was denkt ihr? Vor den Nichtgläubigen? Er spricht zu seinen Jüngern, die an ihn glauben. Aber der Glaube an Jesu ist offensichtlich nicht genug. Es gibt so viele Gefahren, dass wir darauf achten müssen, wen wir glauben und was wir glauben. Die Täuschungen werden teilweise so echt aussehen, dass sie sagen, na, das muss doch Jesus wirken. Es wird aber dennoch nicht der Fall sein. Jesus warnt hier vor den Menschen. Und ich möchte euch gerne fragen, kann es sein, dass Jesus auch vor uns warnt, vor jedem einzelnen Menschen, einschließlich uns selbst? Lass uns gemeinsam in Jeremia Kapitel 17 aufschlagen. Jeremia im Alten Testament. Jeremia Kapitel 17. Wenn wir die Psalmen finden, dann finden wir Jesaja und danach Jeremia. Jeremia Kapitel 17. In diesem Kapitel zeigt uns Gott, auf was wir uns verlassen sollen und auf was wir uns nicht verlassen sollen. Hier steht in Jeremia Kapitel 17, Abvers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann oder auch die Frau, spricht der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Wir lesen weiter in Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Vers 8, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausgestreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. So wie der kleine Elefant sich gefürchtet hat in der Wüste, so wird in den schwierigen Zeiten, werden diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, werden nicht dürsten, werden nicht hungern, sie werden gute Früchte bringen. Wir lesen weiter in Vers 9, das ist unser Schlüsselvers. Jeremia Kapitel 17, Vers 9. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das ist die Elberfelder Übersetzung. Die Schlachter 2000 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und Vers 10 kommt die Antwort. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht, die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Das heißt, dass die Bibel sagt uns, dass das Herz der Menschen trügerisch und bösartig ist. Können wir dem zustimmen? Können wir dem zustimmen? Wunderbar, ich stimme dem auch zu. Die Frage ist aber, kann ich das auch über mein Herz sagen? Kann ich mit all dem Wissen, das ich mir vielleicht schon angeeignet habe, immer noch sagen, dass mein Herz trügerisch ist und hier steht sogar bösartig. Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte mit euch eine persönliche Erfahrung teilen, warum ich darüber spreche, über dieses Thema. In der letzten Zeit habe ich einige Dinge erlebt. Und für mich, wenn ich gewisse Dinge beobachtet habe, habe ich gesagt, na klar, ich habe 1 plus 2 plus 3, na das ist das Ergebnis, ganz eindeutig. Ich musste aber feststellen, dass auch wenn manche Dinge einen klaren Anschein für mich haben, ist es dennoch nicht der Fall ist. Ich habe für mich persönlich es auch erlebt, das waren persönliche Dinge, wo ich feststellen musste, dass meine Meinung verkehrt ist. Dass mein Herz, mein Denken hier getrübt wurde, getrübt ist. Ich habe es auch in biblischen Themen erlebt. Ich habe gewisse Themen studiert und dachte, wow, das muss stimmen. So aufregend, ja, das muss stimmen. Als ich feststellen musste, na ja, aber mit der ganzen Bibel stimmt es dann doch nicht überein. Es ist nicht ganz so einfach, wenn man eine Position hat und sagt, ja, das muss doch stimmen. Dann sagt er, ja, aber vielleicht doch nicht. Ich habe es in meinem persönlichen Leben erlebt und ich persönlich habe diese Warnung einfach auch gesehen, dass ich mich nicht auf mein Denken verlassen kann, auch wenn ich von etwas überzeugt bin. Ich muss die Dinge vor Gott bringen. Ich brauche ein demütiges Herz, damit Gott mich überführen kann und mir zeigen kann, wie ich es wirklich meine. Es ist faszinierend, ich habe vor einiger Zeit von einem sogenannten Test gehört. Ich weiß nicht, es ist kein wissenschaftlicher Test, aber man sagt, dass wenn man feststellen möchte, ob ein Mensch geistig gesund ist, dann ist eine der Fragen, die zeigen, dass der Mensch gesund ist, ist, wenn der Mensch sich selber fragen kann, bin ich verrückt? Wenn der Mensch sich selber hinterfragen kann, stimmt bei mir was nicht? Das ist ein gutes Indiz. Das ist ein gutes Indiz. Da ist Hoffnung für den Menschen. Ich persönlich habe in meinem Umfeld, in der nahen Verwandtschaft, eine Person, die letztendlich geistlich krank ist. Das Faszinierende ist, man braucht sich mit dieser Person zu unterhalten, eine Minute, zwei Minuten. Jeder im Raum weiß genau, mit der Person stimmt etwas nicht, die ist krank. Außer einer Person. Wisst ihr, welche das ist? Die Person selbst. Die Person selbst sagt, ich bin nicht krank. Ich gehöre hier gar nicht hin. Ich gehöre nicht in diese Anstalt, ich bin gesund. Ich möchte euch gerne fragen, wenn das in unserem alltäglichen Leben passieren kann, kann es sein, oder dass wir diese Dinge beobachten bei anderen, kann es sein, dass wir das auch auf uns beziehen müssen? Dass wir uns selbst hinterfragen müssen, liege ich falsch? Die Frage ist, ob wir als Menschen unsere Not erkennen. Ob wir unser Bedürfnis nach Wahrheit, nach Klarheit haben. Oder ob wir sagen, naja, wir wissen ja eigentlich schon längst alles. Ich weiß ganz genau, diese Situation ist so und nicht anders. Oder sind wir bereit, uns auch die zweite Seite anzuhören und uns zu fragen, ja gut, gibt es vielleicht noch eine andere Sichtweise dazu? Ich stelle fest, jedes Mal, wenn ich das tue, wenn man sich eine Seite der Geschichte anhört, dann geht es auf die linke Seite, man hört sich die andere Geschichte an, geht es auf die rechte Seite und man denkt, was ist hier eigentlich los? Nimmt man beides zusammen und merkt, die Dinge sind doch nicht so schwarz, wie man vorher dachte. Die Frage ist, sind wir uns dieser Gefahr bewusst? Und legen wir unser Vertrauen auf Jesus? Oder sagen wir, wir haben unser Herz, mein Herz, das sagt mir ganz genau richtig, was ich brauche. Meine Gefühle, ich weiß es ganz genau. Mein Denken, mein Bibelverständnis, mein Wissen. Hier besteht die Gefahr, dass wir letztendlich stolz werden und uns auf uns selbst verlassen. Und die Not nicht erkennen, dass wir letztendlich Jesus brauchen. Die Frage ist, was ist die Lösung dafür? Wie können wir nicht verführt oder irregeführt werden? Da unser Herz, da es bösartig ist, bringt es uns auch auf die Abwege. Es bringt uns in die Finsternis. Die Frage ist, was brauchen wir in der Finsternis, um den Weg zu finden? Licht, sehr gut. Wo können wir Licht finden? Ja? Bei Gott, wunderbar. Lass uns im Psalm 119 aufschlagen. Psalm 119 zeigt uns, wo wir das geistliche Licht finden. Psalm 119, wir blättern von Jeremia einfach etwas zurück, und dann finden wir die Psalmen. In Vers 105 steht, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das heißt, das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Licht. An anderer Stelle wird die Bibel auch als Wahrheit definiert. Die Wahrheit als das Licht leitet uns durch die Dunkelheit der Verwirrung. Die Bibel also ist ein Licht, es ist die Wahrheit. Aber ich muss euch warnen. Es sind nicht nur gläubige, treue, gläubige Menschen, die die Bibel benutzen. Wisst ihr, dass Einbrecher, was benutzen Einbrecher in der Nacht? Sie benutzen auch Licht. Das heißt, das Licht wird sowohl von einer Seite in diesem großen Konflikt benutzt, als auch von der anderen. Und ich möchte euch einladen, dass wir im 2. Korintherbrief aufschlagen. Möchte ich sagen, dass die Bibel das tatsächlich sagt. Im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14. Hier steht in der Elberfelder Übersetzung, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Das heißt, hier heißt es, dass Satan die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt. Engel, Angelos, das heißt im Griechischen auch als Botschafter, jemand, der eine Botschaft bringt, nimmt die Gestalt eines Botschafters, der mit der Bibel arbeitet. Das heißt, hier steht, dass auch der Feind das Wort benutzt. Ich stelle mir die Frage, warum gebraucht der Feind die Bibel? Warum gebraucht Luzifer die Bibel? Ich möchte euch einladen, dass wir in Jesaja, wir machen ein kleines Bibelstudium, in Jesaja Kapitel 14 aufschlagen. In Jesaja Kapitel 14. Und in Jesaja Kapitel 14 wird von dem Fall Luzifers gesprochen. Wir haben gesehen, dass es einen Konflikt gibt zwischen Christus und seinen Engeln und zwischen Luzifer oder Satan und seinen Engeln. Und hier wird von diesem Fall Luzifers, das heißt, er wird aus dem Himmel verbannt, gesprochen. Jesaja Kapitel 14 ab Vers 12. Hier wird von ihm beschrieben, von ihm gesprochen. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Vers 13. Und du sagst es in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Herzen sagtest du, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Vers 14 ist unser Schlüsselvers. Denn ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen, sagt die Elberfelder Übersetzung. Das heißt, Satan oder Luzifer hat sich erhoben, er wollte sein wie Gott. Er wollte sich dem Höchsten gleich machen. Er wollte sein wie Gott. Wer ist der Höchste? Gott, natürlich. In Johannes Evangelium, Kapitel 1, steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort, Jesus, wird als Gott in der Bibel bezeichnet. Jesus ist also Gott. Das heißt, Luzifer möchte so sein wie Jesus. Und deswegen gebraucht er auch die Bibel, gebraucht er auch sein Wort, um ihm ähnlich zu sein. In Johannes Kapitel 14, Vers 6, wir kennen diesen Vers, denke ich, Jesus spricht, ich bin der Weg, Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das heißt, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn jetzt Luzifer wie Jesus sein möchte, was macht er dann? Dann gebraucht er das Wort und verdreht die Wahrheit auf eine Art und Weise, dass sie ihm passt. Interessant. Heute gibt es so viele Religionen oder so viele christliche, so viele unterschiedliche christliche Zweige. Warum ist das so? Warum können wir keine Einheit anhand der Bibel haben? Warum? Weil jeder seine Wahrheit sich selber zusammenbastelt. Und dabei kann man die Bibel gebrauchen. Deshalb ist für uns es so wichtig, ein demütiges Herz zu haben. Dass wir nicht versuchen, unsere Position zu bestimmen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Gott bestimmt, was die Wahrheit ist. Er sagt es. Luzifer sagt, nein, ich will so sein wie Gott. Ich bestimme, was Wahrheit ist. Und jetzt meine Frage an euch. Kann es passieren, dass wir in Situationen kommen, in denen wir sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht und hier ist der Bibelvers dazu. Kann es passieren? Liebe Freunde, wir sollten uns hüten, dass wir das Wort nicht gegen andere verwenden, sondern dass wir es zuerst auf uns selbst anwenden. Dass wir uns unter das Wort demütigen. Gott ist ewig, sagt die Bibel. Aber wisst ihr, dass heutzutage selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, sich gerne verewigen wollen? Habt ihr schon mal diesen Begriff gehört? Er hat sich verewigt. Manche Leute sagen, wenn man die deutsche Meisterschaft gewinnt, hat man sich verewigt. Deutsche Fußballmeisterschaft. Andere sagen, wenn man Fußball-Weltmeister geworden ist, hat man sich verewigt. Das heißt, hier gibt es ein Bedürfnis der Menschen oder der Geschöpfe, wie Gott zu sein. Es hat verschiedene Facetten. Die Frage ist, auf welche Art und Weise versuchen wir, Gott ähnlich zu sein? Es gibt zwei Wege. Wir wollen uns noch einmal diesen Punkt zu Ende anschauen. Psalm 75. Im Psalm 75 in Vers 8 steht, denn Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er und jenen erhört er. Das heißt, im Psalm 75, Vers 8 steht, denn Gott ist Richter. Gott ist unser Richter. Wir wollen uns einen Paralleltext anschauen. In Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10 steht, dass letztendlich diejenigen, die wollen, können es aufschlagen, steht, dass Satan, der Verkläger, aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, der die Brüder verklagt. Offenbarung 12, Vers 10, wer es aufschlagen möchte. Das heißt, Satan stellt sich in eine Position, in der er die Brüder, die Menschen verklagt. Er verklagt die Menschen. Aber dieses Recht zu beurteilen, wie jemand ist, steht nur Gott zu. Und wisst ihr warum? Warum denkt ihr, ist das der Fall? Exakt, weil nur Gott das Herz sieht. Wir sehen nie die Motive der Menschen. Wir können niemals beurteilen, warum jemand etwas sagt oder tut. Aus welcher Intention? Weil wir kennen das Herz nicht. Wir können es annehmen, aber wir wissen es nicht. Das bleibt Gott überlassen. Und ich möchte euch gerne fragen, wenn Satan also die Brüder verklagt, wenn er die Gläubigen verklagt, kann es passieren, dass wir anfangen, unsere Brüder zu verklagen? Dass wir uns in eine Position hier auf dieser Welt erheben, indem wir sagen, wir haben das Recht, die Menschen zu verklagen. Er hat den Fehler, er hat den Fehler und er macht das mit Sicherheit, weil er so böse ist. Es ist interessant, dass Gott einen Urteilsspruch über Luzifer gefällt hat. Aber wir sehen nirgends, ich kenne keine Stelle, ihr könnt mir eine nennen, wo Luzifer sagt, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Kann es passieren, dass wir diese Einstellung auch mal haben? Ich habe Recht, du hast Unrecht und ich werde es dir beweisen. Oder sind wir bereit, uns zu demütigen und zu sagen, hey, ich habe auch einen Fehler gemacht? Das ist eine Frage, die ich mir selber stellen muss. Inwieweit bin ich bereit, meine Fehler zuzugeben? Inwieweit bin ich bereit, Sünden, die begangen wurden, Fehler, die geschehen sind, wieder gut zu machen? An Luzifers Beispiel sehe ich kein einziges Mal, dass er das tut. In der Bibel haben wir keinen Beleg dafür. Die Frage für uns in der Gemeinde ist, so wie Luzifer die Menschen verklagt hat, reden wir über unsere Geschwister und all ihre Fehler oder reden wir mit ihnen? Jesus hat mit den Menschen gesprochen und er hat ihnen die Wahrheit klar gesagt. Er hat sie ihnen lieber gesagt, aber er hat sie noch deutlich gemacht. Was ist also der Test der wahren Nachfolger? Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Wege, wie wir uns Gott ähnlich machen können. Das, was Luzifer schon versucht hat. Aber es gibt einen wahren Test. Möchte ich aufschlagen in Matthäus Kapitel 5. Lasst uns sehen, was Jesus dazu sagt. In Matthäus Kapitel 5 haben wir kostbare Verse. In Matthäus Kapitel 5, wir lesen ab Vers 43. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 43. Jesus spricht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne, Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Interessant. Gottes Eigenschaft sieht so aus, dass er den guten und den bösen Menschen Gutes tut. Faszinierend. Können wir Menschen das? Ich stelle fest, es gibt gewisse Menschen, die mir nahe sind. Da ist man freundlicher denen gegenüber. Was mit denen, die so ein bisschen schwierig sind? Sind wir denen genauso freundlich gegenüber? Vers 46. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welche Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner dasselbe, also die Sünder auch dasselbe? Und wenn ihr alleine eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wo euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, der Test der Vollkommenheit liegt darin, ob wir unsere Brüder, die uns hassen, lieben können. Das ist der wahre Test. Und es gibt noch etwas anderes. Das heißt, Liebe ist nicht passiv. Ob wir für sie beten können. Wir haben uns diese Tage mit einem Bruder unterhalten. Was ist denn eigentlich notwendig für uns in der Gemeinde in dieser Zeit? Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Dienst der Versöhnung zu wirken. Denn Jesus in Hebräer Kapitel 8 steht drin, das ist die Hauptsache, von dem wir sprechen. Wir haben einen hohen Priester im himmlischen Heiligtum. Wir haben einen hohen Priester, der für uns eintritt. Das heißt, Jesus ist nicht jemand, der uns verklagt und sagt, du hast Böses getan, hier und da. Er ist derjenige, der uns bittet und sagt, komm, ich will dir deine Sünden vergeben. Er legt Fürsprache für uns ein. Die Frage ist, der wahre Test, ob wir die Bibel benutzen, ob wir uns unter das Wort Gottes stellen und dem glauben, dass das Wort uns prüft und nicht es gebrauchen, um gegen andere Menschen zu kämpfen damit. Die Frage ist, ob wir bereit sind, unsere Feinde zu lieben. Ob wir bereit sind, uns zu demütigen und zu sagen, auch wenn mir Dinge schwerfallen, Herr, schenk mir Liebe für diesen Menschen. Das ist der Test eines wahren Jüngers. Und auch wenn ich einen Feind habe, dass ich für diesen Menschen bete. Kannst du das? Kann ich das tun? Das ist nämlich die Frage, auf wessen Seite wir stehen. Ob wir echte Christen sind oder ob wir nur christlich sind. Sprich, wie Christus sein wollen, wie Gott. Das will Luzifer genauso. Er macht es auf seinem Weg. Die Frage ist, wollen wir, mir ist ein Gedanke gekommen und ich bin so froh, dass Gott uns zum richtigen Moment die Gedanken gibt, wir sollen nicht versuchen, wie Gott zu sein. Das ist das, was Luzifer macht. Wir sollen Jesu Beispiel folgen. Wir sollen uns nicht erheben, das Leben Jesu studieren, und ihm bitten, dass er dieses Leben in unserem Herzen auslegt. Das ist das, was wir, als wahre Nachfolger tun sollen. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Dafür brauchen wir aber auch ein demütiges Herz, denn Gott wohnt nur in einem demütigen Herzen. Die Frage heute an dich und mich ist, bin ich bereit, mich unter das Wort zu demütigen? Es nicht nur gegen andere zu gebrauchen und all die Fehler zu sehen, sondern zu sagen, Herr, auch ich habe meine Fehler. Und du sagst mir, ich soll die anderen lieben, ich kann es nicht. Schenk mir Liebe für diese Menschen und hilf, dass ich für diese Menschen beten kann. Der Psalmist hat es verstanden. Der letzte Vers, den wir heute lesen. Psalm 26. Psalm 26, Vers 2. Psalm 26, Vers 2. Erprobe mich oder erforsche mich, Herr, und prüfe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Der Psalmist hat verstanden, dass sein Herz bösartig und trügerisch ist. Und er betet, dass Gott ihm ein neues Herz schenkt. Siehst du deine Not? Gott ist bereit, die Not eines jeden Menschen zu füllen. Aber siehst du, dass du mit deinen Schwächen kämpfst, dass du Schwächen in deinem Charakter hast und sagst, ich bin müde gegen meine charakterlichen Schwächen und Sünden in meinem Leben zu kämpfen? Bist du müde? Siehst du deine Not? Und hier ist Jesus, der kommt und sagt, komm zu mir alle. Nicht die Guten, nur. Nein, oder die gut von sich denken. Nein, er sagt, komm zu mir alle ihr Sünder. Ich liebe euch alle. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Frage ist, möchtest du das? Siehst du dein Bedürfnis? Sehe ich mein Bedürfnis? Oder hast du die Position, dass du sagst, na, früher, ja, da war ich ganz schlimm. Jetzt passt alles bei mir. Kein Problem. Die anderen sind schuld. Ich brauche das nicht. Ich persönlich sehe meine Not. Diejenigen, die mit mir zusammen wohnen, wissen es, wie viele Schwächen und Fehler ich habe. Ich weiß, dass ich Jesus brauche. Ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Wir haben gelesen, dass in diesem großen Konflikt Jesus am Ende der Sieger sein wird. Dieser Kampf zwischen Jesus und seinen Engeln, die für uns kämpfen, die für dich kämpfen, und Luzifer und seinen Engeln, die dich runterziehen wollen, die dich von Gott fernhalten wollen. Jesus wird Sieger sein. Die Frage ist, auf welche Seite stellen wir uns? Aber ich habe einen wunderbaren Gedanken gehört. Ich komme zum Abschluss. Dass wenn wir sagen, dass wir Sünder sind, dann tun wir nichts anderes. Wir verhalten uns nicht besonders demütig. Alles, was wir tun, ist, dass wir die Wahrheit sagen. Das ist nichts Besonderes zu sagen. Das ist keine besonders demütige Haltung, die wir einnehmen. Wir sagen nur die Wahrheit, dass wir Sünder sind. Dass wir Gott benötigen. Wenn wir aber sagen, wir brauchen Gott nicht, belügen wir uns selbst. Aber das Schöne ist, dass wenn wir die Wahrheit sagen, auf wessen Seite stehen wir dann? Auf wessen Seite stehen wir dann? Gottes Seite. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann stellen wir uns an die Seite Jesu und er sagt, ich bin dein Stellvertreter. Du hast gesündigt, ich habe nicht gesündigt. Machen wir einen Tausch. Und im Glauben nehmen wir ihn an. Du hast dein Kleid beschmutzt, ich reinige es für dich. Die Frage ist, sehen wir unsere Not? In diesem großen Konflikt wird letztendlich am Ende alles wiederhergestellt werden. Wir lesen in der Bibel, dass die Erde, die ganze Umwelt, all das wird wiederhergestellt. Es wird sogar unsere Gesundheit wiederhergestellt. Und wir werden einen Teil am Nachmittag hören, wie das heute schon geschieht. Gott wird aber auch unser Denken verändern. Auch unser Denken wird sich verändern. Und es ist notwendig, dass diese Veränderung da ist, damit wir uns im Himmel wohlfühlen, wo niemand mehr kritisiert, wo nur noch Liebe herrscht. Wie der kleine Elefant ans Ziel gekommen ist durch die Wüste, so wird auch Gott uns durch diese Wüstenwanderung auch durchbringen. Die Frage ist, ob wir Jesus folgen, so wie der Elefant der Mutter gefolgt ist. Wenn wir ihm folgen, dann wird uns sicher ans Ziel bringen. Gott möchte dir heute ein Herz, ein neues Herz geben. Die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du, dass das Blut Jesu dich erlöst? Dass das Blut Jesu dich reinigt? Siehst du dein Bedürfnis in irgendeinem Bereich deines Lebens? Wir haben gesehen, dass letztendlich, damit dies geschieht, wir ein demütiges Herz brauchen. Ich möchte euch einladen, dass wenn du dein Bedürfnis siehst, wenn du sagst, da gibt es etwas in meinem Herzen, da brauche ich Hilfe, möchte ich einladen, dass wir aufstehen und noch einmal zusammen dafür bitten, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Heute, an diesem Tag. Und wenn wir beten, all diejenigen, die mitbeten möchten, dann werden wir eine Minute still sein. Ich möchte auch jedem Einzelnen, auch mir selber Zeit nehmen, damit wir uns selbst prüfen. Der Psalmist sagt, prüfe mich. Aber damit Gott uns prüfen kann, sollten wir auch mal stille sein. Es ist gut zu beten, aber es ist auch gut, stille zu sein vor Gott. Ich möchte euch einladen, dass wir eine Minute Zeit nehmen, indem wir uns fragen, Herr, wie sieht es in meinem Herzen aus? Verteidige ich mich selbst? Oder bin ich bereit, dass du mein Stellvertreter bist, dass du mich verteidigst? Wer gerne mitbeten möchte, kann gerne aufstehen oder auch sitzen bleiben, wie ihr es wollt. Wir werden eine Minute still in unseren Herzen beten und danach werde ich ein Abschlussgebet sprechen.